Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Dieses ist die 51. Sendung und es ist eine Sondersendung und das bedeutet auch, dass diese Sendung 60 Minuten lang sein wird. Sie ist monothematisch. Und ich begrüße alle Zuhörer und alle Zuhörerinnen.
Wolfgang Back, monothematisch, ja, aber sehr bunt.
Ja, und dann begrüße ich, das wollte ich dich extra begrüßen, kann ich doch tun, Wolfgang Rudolf, der auch hier im Studio ist. Ich
bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Und begrüße mich selbst.
Guten Tag. Ich begrüße dich.
Ja. Also, ja. So, und dann haben wir einen Gesprächspartner. Und den haben wir in
Schmalenbach
im Pfälzer Schmalenberg,
ja.
Im Pfälzer Wald aufgetan. Das ist Klaus Knopper, bekannt durch sein Knoppix und auch im alten Computerclub schon öfter drin gewesen und auch im neuen Computerclub auf der CeBIT schon dabei gewesen. Und heute sollen wir es mal ein bisschen so in aller Ruhe über Linux, ja, nein, dagegen was oder nur noch Linux. Also wir haben Zeit, uns ein bisschen darüber zu unterhalten. Ich habe den schweren Part wahrscheinlich, dass ich so ab und zu mal was zu Microsoft sagen muss, damit das nicht ganz untergeht.
Wirst du bezahlt dafür?
Nein, denn Wolfgang Rudolf fährt völlig auf der Linux-Schiene und bei Klaus Knopper, glaube ich, muss man das auch vermuten, dass er wahrscheinlich keine Windows-Maschine zu Hause laufen hat.
Das ist richtig. Also ich bin mit Unix aufgewachsen und fühle mich da wohl. Und jedes Mal, wenn ich an der Universität Windows benutzen muss, weil meine Studenten eine Frage dazu haben, wie man dies oder jenes Programm installiert, komme ich nicht so gut damit zurecht. Also ich finde die Linux-Oberfläche wesentlich einfacher zu benutzen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, geht mir genauso. Nachdem ich jetzt nun fast 3 Jahre Windows-abstinent lebe, natürlich kann ich Windows bedienen, natürlich kann ich mit Windows arbeiten, das ist überhaupt kein Thema, aber es geht schon los mit diesen merkwürdigen Doppelklickereien, die ich unter Linux nicht so habe, dass einfach Unterschiede da sind. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass Menschen sagen, wenn ich mit Windows arbeite, kann ich nicht mit Linux arbeiten, das ist alles so anders. Ich glaube, da ist ein bisschen viel Einbildung dabei, denn man kann durchaus auf diesen beiden Welten gleichzeitig oder nacheinander arbeiten, ohne große Umstellungsschwierigkeiten.
Aber ich möchte ganz gerne mal von dem Klaus Knopper wissen, wie er eigentlich angefangen hat. Wie kam er denn zu den Computern? Ging das ganz früh los?
Nein, ich bin eigentlich eher ein Spätzünder gewesen, während sich meine Klassenkameraden noch über die ersten C64 unterhalten haben, wie viel RAM und das ROM-Basic und so weiter und so fort sie alle haben, fand ich das furchtbar langweilig. Ich kam eigentlich erst durch die Universität dazu und auch dort nicht durch Interesse an Computern, sondern dort gab es so die ersten Fortschritte im Internet, Informationssysteme, die Möglichkeit, Dateien zu übertragen, mit Leuten aus aller Welt zu chatten und das hat mich dann neugierig gemacht. Damit habe ich mich dann zwangsweise in die Netzwerktechnik eingearbeitet. Wir hatten damals ein etwas älteres Unix-Derivat auf unseren Universitätsrechnern laufen und damit kam ich eigentlich ganz gut zurecht, denn bei Unix kann man reinschauen, wie es funktioniert, verstehen, wie die einzelnen Kommandos zusammen funktionieren und kann sich dann selber neue bauen. Und so kam ich dann eben eigentlich über Umwege zu Computern.
Ja, also, man musste doch eine ganze Menge da auch lernen, da, was weiß ich, ja. LS-Befehl und was es da alles so gab. Das war ja nicht kompatibel mit der Windows-Welt.
Und ja, gut. Damals.
Deshalb blieb man wahrscheinlich auch dabei.
Ja. Nee, ja. Glaube ich nicht. Ja, ja damals hatten wir ja auch eigentlich Windows noch gar nicht als Standard, sondern stimmt. Damals hatten wir DOS als Oberfläche.
Und DOS, den Amiga.
Und den Amiga, ja. 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 Und bei DOS haben wir doch nun einige Ähnlichkeiten zu einem normalen Terminal. Damals gab es ja für Linux auch erst die ersten Versuche für eine grafische Benutzeroberfläche. Also es war schon ähnlich und man kann sogar ein paar Befehle, auch wenn sie anders wirken, aber gleich eingeben.
Ja, stopp, da muss ich kurz intervenieren. Die ersten grafischen Oberflächen gab es eigentlich für Unix. Die X-Windows-Oberfläche, ja, die ist sehr, sehr alt. Ja, mhm. Die gab es schon wesentlich länger als die grafischen Oberflächen unter Atari, Amiga oder dann später unter Windows. Also es ist eigentlich nichts, was jetzt abgekupfert wurde von der Microsoft-Welt, sondern ich würde sagen eher umgekehrt.
Aber war das nicht so eine Poor-Mans-Grafik?
Nö.
Nein, absolut Nö. Nicht, absolut Nö. Nicht. Das war schon von Anfang an netzwerkfähig. Das heißt, ich konnte auf einem Computer ein Programm starten, auf dem anderen Computer damit arbeiten. Ja, so nach dem klassischen Client-Server-Prinzip. Auf dem einen Rechner Mahjong spielen, auf dem anderen Rechner meine Berechnungen laufen lassen.
Kann Vista auch mein Praktikum. Jetzt.
Ja,
jetzt? Eingeschränkt. Jetzt.
Eingeschränkt. Ja, das, was so ganz normal ist, ganz standardmäßig ist, wenn ich da an meinem Rechner sitze und mir kommt irgendetwas merkwürdig vor, dann starte ich einfach auf meinem Server, der im Keller ganz unten in der Ecke steht, irgendein Programm und ich kann das Programm, das läuft dann auf meinem Bildschirm, als wäre es auf meinem Rechner. Also es ist manchmal schwierig. Ich kann auch zum Beispiel Systemüberwachungsprogramme auf dem Server starten und die sehe ich auf meinem Rechner und habe das gleiche Programm auf meinem Rechner laufen. Die sehen dann gleich aus, aber es sind unterschiedliche Rechner. Und das ist ganz normal und ohne Umstände, ohne Zusatzprogramme, das gehört einfach dazu.
Aber jetzt, nachdem der Kontakt da war, so zu den Rechnern, zu den Unix-Systemen, wie kam dann jetzt die Idee, da sowas Knoppix-haftes zu machen? War es selbst vielleicht das Erlebnis, dass Linux schwer zu installieren war, ganz, ganz früh?
Nein, eigentlich hatte ich mit der Linux-Installation nie Probleme. Verglichen mit einer Windows-Installation, und auch das musste ich als Hiwi in den verschiedenen Fachbereichen hin und wieder mal tun. Im Vergleich zur Windows-Installation war das super easy zu installieren. Also man wurde einfach gefragt, was für eine Grafikkarte ist drin, was für eine Festplatte ist drin, wie viel Platz möchte man belegen, und dann hat sich das installiert und es lief dann auch sofort.
Ja, da muss man aber alles wissen. Was ist denn das für eine Grafikkarte?
Das ist richtig, aber das musste man damals unter Windows auch wissen. Damals gab es so das erste Windows NT und dort brach es meistens irgendwo in einem Schritt ab, wo es sagte, dass das falsche Dateisystem installiert wäre oder dass man erst MS-DOS 3.3 installieren müsste. Lauter so merkwürdige Dinge. Und von der Installation her war Linux eigentlich recht einfach. Nee, ich kam später dazu, als es auf einer Linux-Messe diese kleinen Visitenkarten gab, die verteilt wurden mit einem Mini-Linux drauf, womit man Datenrettung betreiben konnte. Das waren so circa 20 MB auf einer kleinen Visitenkarte und das hat mich halt interessiert, wie funktioniert das? Und da man ja bei Unix und bei freier Software alles auseinandernehmen darf, schauen kann, wie es funktioniert und wieder neu zusammensetzen, war das für mich natürlich als Ingenieursanwärter ein faszinierendes Spielfeld, wo man wirklich mal experimentieren konnte, wo auch mal was kaputt gehen konnte. Und nach habe ich dann meine eigenen Programme auf so eine bootbare CD untergebracht. Und das mit der Hardwareerkennung musste dann später schon sein, denn wie Sie sagen, diese Installation mit den vielen Fragen, was für Grafikkarte, was für Festplatten, Board und so weiter, wenn man mal eben schnell auf einem Rechner was vorführen will, kann man sich diese ganzen Fragen nicht erlauben, vor allem weiß man ja auch gar nicht, was drin ist. Mhm. Und aus diesem Grund habe ich dann mit Hilfe von Skripten und den Hardwareerkennungstools, die es damals schon gab für Linux, mir ein kleines System gebastelt, was die meisten Konfigurationsdateien automatisch anlegt.
Ja,
und daraus wurde dann eben die Live-CD.
Ja, mir fällt dazu noch etwas ein. So ganz so kritisch sehe ich das gar nicht. So die ersten Kontakte bei mir mit Linux, mit einer X11-Oberfläche oder sowas, wenn ich da versucht habe, eine Maus zu installieren, unter Windows ging das nicht. Da musste ich jedes Mal den Rechner neu starten. Hier konnte ich einfach einen Treiber auswählen und probieren, ob er funktioniert. Und wenn er nicht funktioniert hat, habe ich den nächsten ausgewählt. Und mit der Grafikkarte konnte ich mich ja auch herantasten. Und selbst heute geht es ja noch, wenn ich eine Grafikkarte habe und weiß nicht genau, was sie kann, dann kann ich ja auch einfach mal versuchen, mich da heranzutasten mit unterschiedlichen Auflösungen und sonst was. Gut, ich nutze sie nicht optimal aus, wenn ich keinen Treiber habe und nicht die Daten vom Hersteller. Aber letztendlich kann ich damit doch etwas machen, was mir unter Windows früher immer gefehlt hat. Da musste ich einen Treiber haben und sonst ging gar nichts.
Es war aber auch lange Zeit so, dass man auf Treiber von Linux gewartet hat. Dass Linux einfach ein bisschen ausgesperrt war, wenn es darum ging, so Spezialgeräte anzuschließen, sei es Fernsehkarten oder sei es irgendetwas anderes. Die wurden so erstmal nur entwickelt für die Windows-Welt, weil die so langsam anfingen, auch alles abzuhängen natürlich. Ist das heute eigentlich besser?
Da möchte ich zunächst mal was zitieren, was ich gestern im Web gefunden habe von einem gewissen Herrn Wolfgang Back. Die Erfahrungen, die ich jetzt mit Vista mache, sind schon verheerend. Eigentlich klappt gar nichts so, wie ich es will. Es klappt nur nach den Wünschen von Microsoft. Man wird geklappt. Das Installieren von alten Programmen wird zur Katastrophe.
Man wird geklappt?
Und, ja, das steht da.
Toll.
Ja. Und natürlich fehlen sämtliche Treiber. Ja. Microsoft ist eben eine Versuchsschmiede und lässt das Produkt beim Anwender reifen. Nun gut, es stimmt natürlich
schon.
Von
wann war das denn? Ich kann nämlich mittlerweile drucken und scannen mit Vista.
Nun gut, das ist vom 30. März
2007. Ja, das ist ja uralt.
Uralt, ja. Okay.
Ja, ja.
Nun gut, aber es stimmt schon. Viele Hersteller schauen halt, was wird am meisten benutzt und entwickeln dafür die Hardware und stellen dann auch die entsprechenden Treiber zur Verfügung. Insofern kann es durchaus sein, dass für ein Gerät keine Spezifikationen existieren, keine Treiber vorhanden sind und man sich alles selber zusammensuchen muss. Solche Hardware würde ich dann aber einfach als Linux-Anwender nicht kaufen. Genauso wie ich als Vista-Anwender vermutlich nicht die Hardware einsetze, von der ich weiß, dass mein Betriebssystem die einfach noch nicht unterstützt.
Ich glaube, das ist ja auch ganz klar. Wenn ich ein Auto habe und ich möchte irgendwelche Zubehörteile kaufen, dann frage ich ja vorher auch, ob das zu meinem Auto passt. Und wenn das nicht passt, wäre es albern, das zu kaufen und dann zu sagen, jetzt muss ich aber irgendwelche Anpassstücke dafür haben, sondern das muss ich vorher klären. Und die Sache, ich meine, die Hersteller, dass die Treiber für Microsoft-Produkte und Betriebssysteme herstellen, finde ich ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn ich vielleicht 90% Microsoft auf dieser Welt habe und 10% oder 8% Linux und 2% irgendwas anderes, dann wäre ich ja nun wirklich mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich da erstmal für die ganz Kleinen irgendwas herstellen würde, was keiner braucht, wo ich keinen Umsatz machen kann. Also in Ordnung ist es schon so.
Stichwort die ganz Kleinen. Also wir sind nicht zu dritt eigentlich in diesem Gespräch, sondern wir sind eigentlich zu viert, zu sechst. Oder,
nee, Adriane.
Adriane ist die Ehefrau und Adriane ist auch ein Projekt, was Sie gestartet haben. Also Sie haben Ihren Namen genommen und Adriane sitzt dabei.
Ja, sie sitzt dabei.
Ja, schönen hallo. Guten Tag, Frau Knoppe.
Guten Tag.
Hallo.
Sie sind auch Linux...
Verseucht.
Verseucht, ja. Sie machen also auch Linux oder machen Sie Microsoft?
Nein, Linux auch.
Aha. Und das geht gut von der Hand?
Ja, das schon. Also meine Erfahrung mit Windows war eigentlich nicht so gut. Ich kannte das so von der Schule, wurde also uns ein Rechner hingestellt und dann mussten wir halt machen. Und das war für mich überhaupt nicht schön, bis dann irgendwann... Vor ein paar Jahren, also vor 3-4 Jahren, mein Mann also einen Rechner nach Hause gebracht hat und meinte, ja, und jetzt machen wir alles ganz toll und alles wird ganz einfach. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, nein, das gibt's nicht. Also mit jedem, aber nur nicht mit mir. Na, und dann habe ich den Rechner erstmal so ins Schlafzimmer, so hinter die Tür gestellt und habe gedacht, naja, da, wo er steht, steht er eigentlich ganz gut. Bis dann irgendwann Weihnachten kam.
Wie einfach hinter die Tür gestellt und nichts dran gemacht?
Nee, ich habe nichts gemacht. Also das, meine Erfahrung war eigentlich, dass das alles so kompliziert und das geht nicht.
Von Windows her wohl gemerkt.
Ja.
Da muss man ja ein bisschen dazu sagen, dass Sie sowieso ein spezieller User sind, weil Sie blind sind. Sie müssen also sowieso arbeiten Sie mit Braille?
Ja, auch.
Nun,
ja,
das gibt's
mit
ja auch
Sprachausgabe und mit Braille.
Und das gibt es ja auch für Windows alles. Könnte. Schon. Aber okay, jetzt machen wir weiter mit Ihrem System. Das stand also jetzt hinter der Tür.
Naja, also das war erstmal ein Notebook, das stand so schön hinter der Tür und es tat sich nichts. Bis dann irgendwann, kurz vor Weihnachten, ich zu meinem Mann gesagt habe, ja, und alle erzählen was von eBay und ach, das ist bestimmt ganz toll und so, soll man das mal an deinen Rechner ausprobieren? Okay, Rechner ausgeklappt und so und dann meinte ich, ja, das ist ja eigentlich ganz spannend und vielleicht könnte ich das ja auch alleine. Meinte er, ja, das sage ich doch schon seit 3 Jahren und komm, wir machen deinen Rechner jetzt fertig. Na gut, und dann ging es erstmal so los, also die Möglichkeit, also auf eBay einzukaufen und 2-3 Tage später habe ich gesagt, na gut, so E-Mail verschicken wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das haben wir dann auch gemacht, das hat dann mein Mann also für mich installiert und dann hat er mir halt E-Mails also vom Arbeitszimmer ins Wohnzimmer geschickt. Das war ganz lustig.
Ja. Kam dann irgendwann mal die Frage, es wäre schön, wenn ich da was hören würde dabei?
Ja, das konnten wir dann von vornherein. Also mit dem Hören war das ja nicht das Problem. Das Problem war halt dann mit der Braillezeile, weil das nicht so ganz günstig ist und das müsste man dann über die Krankenkasse beantragen. Das haben wir dann auch getan, aber das war dann wesentlich später. Ich glaube, so ein Jahr später war das.
Was kostet die Braillezeile noch so 10.000 Mark, war das mal? Oder 5.000
also das
Euro?
Also die Braillezeile selber, wir haben jetzt so eine schöne von Handytech. Das kostet ungefähr um die 4.000 Euro.
Aha,
plus
spannend,
dann noch also das Vorlesesystem und alles dazu.
Mhm, ja.
Gut, das wird jetzt aber von mir nicht benutzt, nur die Braillezeile, weil die bräuchte ich dann ja halt also für Texte also zu ertasten und alles. Ja, und dann haben wir halt so erstmal auf die Geschichte
zurück. Haben Sie Braille von Anfang an gelernt? Oder sind Sie
ja, also das muss ich halt so sagen. Ich habe 15 Jahre gesehen. Ich bin mit 15 Jahren erblindet und habe es dann halt in der Schule gelernt.
Ah ja.
Ja.
Denn nicht jeder Blinde kann Braille, ne? Das ist...
Ja,
wohl. Also wer später erblindet ist, das ist ziemlich schwer, das zu lernen dann, glaube ich.
Gut, man hat halt die Möglichkeit, das dann über den Blindenverein oder so halt also zu lernen. Das, also die Möglichkeiten heute gibt es ja schon, ja.
Frau Knopper, aber unser System spricht ja auch.
Ja, das, da wollte ich ja gerade hin.
Ja, Frau Knopper, aber bevor wir über das Sprechen sprechen, hätte ich noch eine Frage bezüglich der Umstellung. Wenn Sie in der Schule unter Windows gelernt haben, am Computer zu arbeiten und jetzt hat Ihr Mann Sie verdonnert, da mit Linux zu arbeiten, wie war denn die Erfahrung von Windows auf
das
Linux?
Das war eigentlich ganz toll. Also wir haben uns eigentlich dann Gedanken darüber gemacht, wie machen wir das so, dass es eigentlich für jemanden, der noch nie vom Rechner gesessen hat oder halt nicht sehen kann, einfach zu machen. Dann kam mir irgendwann die Idee, habe ich gesagt, ja, man könnte das eigentlich so machen wie bei einem Prepaid-Handy, dass man halt also mit 1 ins Internet geht, mit 2 hat man die Möglichkeit, E-Mails zu lesen, 3 chatten, 4 dann SMS zu verschicken und zu versenden. Und so haben wir das nach und nach also entwickelt. Es ist halt Menü strukturiert.
Ja. Wir haben also ein sprechendes Menü, was dem Benutzer, ohne dass er jemals in Kontakt mit der Shell kommt oder irgendetwas, was Linux-spezifisch ist, einfach sagt, wenn du jetzt auf die Eingabetaste drückst, dann kommst du ins Internet. Ein Menüpunkt später kommst du in dein E-Mail-Programm, kannst deine Mails lesen, beantworten. Und was wir noch zusätzlich eingebaut haben, sind Handyfunktionen für SMS. Denn das ist auch nicht einfach, wenn man keinen Sichtkontakt hat.
Also mich hat es gewundert, dass die Sprachausgabe für Guthörende immer noch so schlecht ist, eigentlich wie vorher, wie ganz früher. Und das aber, glaube ich, Blinde, dass sich da sehr gut hineindenken können. Für die ist das gar nicht.
Das ist alles Gewohnheit.
Ja, für die ist das gar nicht so problematisch wie für uns, die wir denken, mein Gott, nochmal, die Sprachausgabe, die war da vor 10 Jahren schon so.
Na gut, da hat sich ja nicht so sehr viel in der Entwicklung getan.
Das ist am
getan.
Anfang, denke ich.
Ja,
ja.
Aber
ich denke, dass es am Anfang so ist.
Das ist aber eine große Hilfe, schätze ich, ne? Wenn Sie das akustisch unterstützt bekommen.
Ich habe oft gehört, dass bei Sehbehinderten, dass die mit Sprachausgabe teilweise auch wesentlich schneller hören als in Echtzeit. Machen Sie das auch?
Nein, also bei mir ist das, glaube ich, nicht der Fall so. Also ich, am Anfang war es auch sehr ungewöhnlich. Also da musste ich auch mehrmals also zurück und so. Und ja, und was hat er jetzt gesagt? Aber das kommt nach einer Zeit. Mein Lieblingsspruch ist immer so 10 Stunden eBay am Tag und dann klappt das schon.
Sind Sie auch schon mal bei eBay reingefallen? Haben Sie schon viel gekauft?
Schon.
Ja. Gut, wechseln wir das Thema.
Jetzt gibt es ja nicht nur die 2 Knoppers, die wir gerade gehört haben, sondern es gibt noch 2 Kinder, 8 und 9 Jahre. Und die sind, glaube ich, im Obergeschoss oder irgendwo, wollen nicht vors Mikrofon.
Nö, aber die spielen am Computer, der natürlich unter Linux läuft.
Ich wollte gerade fragen, ist das Microsoft? Also nein.
Nein.
Was heißt? Die haben hier einen eigenen Computer, oder?
Die haben ältere Computer, die ich nicht mehr brauche und wo Lernspiele für Kinder laufen und Spiele, wo sie Puzzle lösen können, wo sie Denksportaufgaben und Geschicklichkeitsspiele lösen können. Da gibt es also wunderbare Sachen wie zum Beispiel Enigma, Frozen Bubble und lauter kleine Sachen, die eben nicht nur darauf abzielen, irgendwo rumzuballern und was abzuschießen.
Nun sind die wahrscheinlich mit 8 und 9 Jahren noch nicht so weit, dass die Nachbarkinder sie gängeln und sagen, was hast du denn da für alte Computer? Wir haben
einen
ganz tollen Vista-Computer bei uns zu Hause.
Das Gegenteil ist der Fall. Ja, die sehen, was unsere Kinder hier spielen und wollen das unbedingt auch unter Windows haben.
Und das
geben wir ihnen halt. Frozen Bubble gibt es, glaube ich, auch für Windows. Es ist in Python geschrieben, müsste portabel sein. Es gibt ja sehr viel Open-Source-Software auch für Windows. Aber meistens geben wir ihnen dann einfach eine Knoppix-CD in die Hand und da sind die Sachen natürlich alle drauf.
Kann man einfach so booten.
Oder wird das Schmalenberg jetzt so eine Enklave, so eine Linux-Enklave? Wenn die beiden Kinder losgelassen werden und machen dann in der Schule da dem Vater alle Ehre und plötzlich laufen alle Rechner in Schmalenberg im Pfälzerwald auf Linux.
Nein, das wäre ja also, nun nicht schlecht für die Welt, muss man einfach mal so sagen. Das finde ich auch.
Aber also ich möchte schon gerne in der Schule auch ein bisschen Unterricht über Computer halten und so, wenn die Kinder mal vielleicht in der 4. Klasse sind und was erzählen generell. Die haben dort sogar Rechner, aber die waren mal mit Windows installiert und die gehen jetzt alle nicht mehr. Und da müsste ich erstmal Debian installieren oder irgendwas Stabiles, was robust ist gegen Denial-of-Service-Attacken von Kindern. Und
Knoppix können Sie noch drauf suchen.
Zum Beispiel,
Aber meine Frage zu diesen Geschichten mit den Spielen. Ich höre also immer wieder von Anwendern, die sagen, ja, Linux installieren, dann laufen meine ganzen Spiele nicht mehr. Das sind natürlich dann solche großartigen und bombastischen Spiele. Das sind irgendwelche Ballerspiele oder sonst was. Sowas in diese Richtung unter Linux habe ich auch noch nicht gefunden. Nicht, dass ich das vermissen würde. Ja, gibt es schon?
Ja, gibt es schon. Einige Hersteller bieten direkt ihre Spiele auch für Linux an auf der gleichen DVD. Aber ist eigentlich nicht notwendig, denn die allermeisten 3D-Windows-Spiele kriegt man unter Linux auch zum Laufen. Nicht nur das, die laufen teilweise unter Linux schneller als unter Windows.
Es gibt unter eine Webseite, Wiener oder?
Unter Wine, teilweise unter der kommerziellen Wine-Version. Es gibt ein spezielles Wine für Spiele. Unter www.holarse.net gibt es eine Sammlung mit Anleitungen, welches Windows-Spiel man mit welchen Tricks unter Linux zum Laufen bekommt.
Man muss den Zuhörern ganz kurz dazwischen sagen, das ist also ein Windows-Emulator, über den wir sprechen, der kostenlos für Linux zu erhalten ist.
Ja, der Wine, wie das englische Wort für Wein, genau.
Ich sage immer Wiener.
Der Microsoft-Wine, ich glaube, da wird man von besoffen.
Deswegen sage ich ja Wiener, es ist kein Wein.
Ach so, ja.
Ja, also da laufen viele Spiele darunter. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert, ich weiß es nicht, weil der Bedarf bei mir nach Spielen ist nicht so groß. Aber es gibt eine ganze Menge Programme, die da drunter laufen. Das habe ich also auch schon gemerkt. Selbst Programme, die wo man denkt, Mensch, die haben so viele DLLs und allen möglichen Kram und trotzdem funktioniert es. Das ist schon ein geniales Teil, oder?
Ja, natürlich braucht man für die Spiele trotzdem die Lizenzen, die dazugehören, auch für die DLLs.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, wenn man Windows-Spiele unter Linux laufen lassen möchte, dass man dann auf den ganzen Windows-Kram verzichten könnte. Deswegen würde ich sagen, erstmal gucken, ob es nicht in der Linux-Welt ein Spiel gibt, was nativ unter Linux läuft und keine Emulation braucht. Denn das sind meistens auch Spiele, die vom Spielspaß her etwas länger halten als diese ewigen 3D-Shooter, wo es immer um das Gleiche geht.
Es ist ja sowieso erstaunlich, dass Leute, die wirklich gut programmieren können, die gute Techniken ausführen können, die modernste Techniken ausführen können, dass denen immer nur einfällt, irgendwas Ballerhaftes zu machen.
Ja.
Na, das sind die besten Programmierer, halt die da dran sitzen.
Ja.
Und immer ballert es und immer sind da so ganz blöde Indexspiele, die dabei herauskommen.
Wir sind vorhin von dem Thema etwas abgekommen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, jetzt eine CD herzustellen, die Linux auf einem nahezu beliebigen Rechner bootet, indem sie viel Hardware erkennt und die entsprechenden Treiber und Einstellungen dafür vornimmt. Wie kamen Sie darauf? Warum haben Sie das gemacht?
Ja, angefangen hat es als persönliches Experiment für die eigene Weiterbildung. Das kann ich mit Open Source ja sehr schön machen. Und um Feedback zu bekommen über verschiedene Hardware, verschiedene Dinge, die vielleicht auf einigen Rechnern nicht gehen und die zum Laufen zu bekommen, habe ich das Projekt dann im Jahr 2000, müsste es sein, veröffentlicht. Und in der ersten Woche gab es so etwa 500 Downloads, dann hat sich das von Woche zu Woche etwa verdoppelt. Es kam sehr viel Feedback. Ich kriege auch heute sehr, sehr viele E-Mails mit Fehlermeldungen, Tipps und Tricks, wie man einige Boards, die problematisch sind, zum Laufen bekommt. Und diese Feedbacks fließen natürlich wieder in die Version ein. Also es ist nicht so, dass ich es einfach nur kostenlos ins Netz stelle, sondern ich erwarte dafür natürlich auch, dass mir jemand hilft, das Projekt weiterzuentwickeln und immer weiter zu perfektionieren.
Ist das nur Spaß bei Ihnen oder verdienen Sie auch Geld damit?
Es ist einerseits natürlich sehr viel Spaß, aber andererseits ist es auch ein sehr lukratives Hobby, denn hin und wieder gibt es Zeitschriften, die Special Editions bestellen, die bestimmte Funktionen oder bestimmte neue Dinge drauf sehen wollen, die noch nicht so verbreitet sind und die vielleicht nicht für alle Benutzer interessant sind, wie die Virtualisierungs-Engines, die jetzt auf der Knoppix 5.2 auf der Cebit dabei waren. Das ist etwas sehr Spezielles, was aber für Techniker sehr, sehr interessant ist, auch für Leute, die Server betreiben wollen, die mehrere virtuelle Maschinen auf der gleichen Hardware laufen lassen wollen. Und diese Dinge werden dann natürlich von der Arbeitszeit her auch bezahlt. Ja, der Kunde erhält das Produkt unter der GPL und kann dann damit machen, was er will.
Der
er kann das
Kunde verschenken, war CT, er kann das
verkaufen.
Ja.
Kunde war in diesem Fall CT.
Ja.
Aber es gibt auch andere Zeitschriften und andere Kunden, die auch Spezial-CDs und DVDs bestellen. Und die rufen dann bei mir an und fragen, was sowas kosten würde.
Mhm. Haben Sie einen Überblick darüber, wenn Sie so eine 5.2 auf der Cebit bei Heise vorstellen, wenn das Ganze downloadbar ist, wenn das Ganze irgendwo noch im Schulhof meinetwegen verteilt wird, wie viele Systeme da im Umlauf sind dann danach? Wie viele installiert sind, werden Sie nicht wissen.
Ja.
Werden auch sicherlich einige sein, die nur mitnehmen, die CD.
Genau. Und, also genau zählen kann man es natürlich nicht. Bei proprietären Lizenzen könnte man jetzt zählen, wie viele Lizenzen man verkauft hat. Bei freier Software kann sich jeder downloaden, der möchte.
Und, naja, aber es dürfte doch schon meine Webseite, in die Tausenden gehen, oder?
Ja, also über meine Webseite gezählt, das sind im Moment pro Tag so circa 30.000 Downloads, die jetzt über mein Webformular gehen, pro das, was Tag, die Mirrorliste enthält. Pro Tag, ja.
Das ist richtig. Was ist das für ein Traffic?
Das ist ziemlich viel Traffic. Zum Glück downloaden die natürlich nicht direkt von meinem Server, dann wäre ich längst arm, sondern das verteilt sich ein bisschen. Es gibt die DVD im BitTorrent auf verschiedenen Mirrors im Internet, vorwiegend Universitäten und Bildungseinrichtungen, die entsprechende Leitungskapazität haben und deren Studenten das natürlich auch für den Unterricht verwenden können.
Denn das ist ja, wie viel ist da auf der CD drauf?
Das sind
ich will
durch
das
die
für
Kompression,
mich mal gerade rechnen.
Ja. Auf der DVD sind durch Kompression schaffe ich ungefähr das Dreifache von dem, was roh drauf geht. Also bei einer 4,5 Gigabyte DVD passen 12, 16, ja, maximal vielleicht 15, 16 Gigabyte drauf.
Na, ich brauche ja nur die 4,5 zu übertragen. Ne?
Das ist richtig, ja.
Aber das mal 30.000. Das sind im Jahr 12 Millionen mal 15 Gigabyte. Das ist erklärt.
Ja. Das ist, kommen wir da mit Terabyte noch hin?
Ja, ne? Ja, das ist schon erstaunlich. So, und jetzt vielleicht mal für diejenigen unserer Zuhörer, die noch nicht so genau wissen, was da geschieht. Die Knoppix-CD, die Sie geschaffen haben, oder DVD, die hat die Eigenschaft, dass ich sie einfach in meinen Rechner, in das Laufwerk hineinstecken kann, den Rechner einschalten kann und dann kommt im Regelfall Linux hoch, ohne dass es irgendetwas an meiner Platte verändert, irgendetwas auf dem Bootsektor verändert oder irgendwelche Spuren hinterlässt, schalte ich den Rechner einfach wieder aus, ist alles wieder weg. Wie können Sie ganz ohne Platte auskommen und warum wollen Sie so geheimnisvoll mit Linux arbeiten lassen?
Oh, es ist eigentlich nicht geheimnisvoll. Es ist einfach nur, statt Installation auf einem magnetischen Medium, kann ich meinen Linux mit mir herumtragen, auf DVD, auf CD oder auch auf Memoristic. Das geht genauso. Wenn Sie einen Memoristic haben, der 5 GB oder größer ist, können Sie von dem booten und Ihre persönlichen Daten und Einstellungen auch auf diesem schreibbaren Memoristic
mit sich nehmen. Muss aber ein bestimmtes Format zulassen, ja?
Das ist ganz normales DOS-Format, FAT32 sollte genügen. Die Dateien, die unter Linux gespeichert werden, die landen in so einer Art virtuellen Festplatte. Das ist eine Datei auf diesem kleinen DOS-Dateisystem, die dann als Festplatte verwendet wird für Linux und da drin ist dann ein Linux-Dateisystem.
Ich kann doch auch, Knoppix kann ich doch auch booten aus dem Internet. Ich glaube Uni Frankfurt oder irgendwo, ne? Da ist, glaube ich, ein loadbarer Port.
Ja, es gibt an verschiedenen Universitäten so ein Knoppix, aber auch Debian und andere Distributionen, Bootserver. Man kann Linux, den Kernel und was sonst noch dazu gehört, übers Netz booten und übers Netz laufen lassen. Und auf der Knoppix-CD und auf der DVD, so ein kleiner Terminal-Server heißt es, um so ein bisschen vielleicht an das, was man unter Windows 2000 kennt, anzulehnen. Man startet diesen Terminal-Server und dadurch wird der Rechner, wo die DVD drin liegt, zu einem Boot-Server und alle anderen Rechner im lokalen Netz können über ihre Netzwerkkarte dann von diesem einen Rechner booten. So, als ob ich die DVD in diese eingelegt hätte. Mhm. Kommt aber alles übers Netz.
Könnte das vielleicht so ein Wink mit der Zukunft sein? Ich meine, es gab ja schon mal so Ideen von Sun, dass man Netzcomputer einsetzen will, dass man ziemlich dumme Computer zu Hause hat und dass im Netz alles stattfindet, dass ich direkt verbunden bin und dass ich dann da mit einer Textverarbeitung aus dem Netz arbeiten kann und alles Mögliche, meine Bilder im Netz haben kann und so weiter und so weiter. Ist das schon so ein Vorgriff auf eventuelle zukünftige Netzstrukturen?
Lieber nicht.
Das machen wir bereits an verschiedenen Universitäten und Bildungseinrichtungen, aber es ist, wie Sie vielleicht schon angemerkt haben, vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss, die Kontrolle über die eigene Software so komplett an irgendeinen Dienstleister abzugeben, außer wenn es ein Administrator ist, dem ich vielleicht vertraue. Also ich denke, wir werden um lokale Installationen, etwas, was man wirklich mitnehmen kann, was einem persönlich gehört, nicht drum herum kommen, auch wenn die Technologie es durchaus zulässt, dass ich überhaupt nichts mitnehme. nehmen muss und komplett aus dem Netz booten kann und alle Applikationen auch komplett aus dem Netz laden kann. Denn dort gibt man ja wieder die Kontrolle ab an jemand, der über das Ganze wacht, der diese Installationen auch updaten und mit Sicherheitsfeatures versorgen muss. Da ist es mir eigentlich fast schon lieber, ich habe meine eigene DVD mit meiner Software immer dabei und weiß, was da drauf ist.
Oft genug höre ich, dass man die Knoppix CD oder DVD auch als Notfalldisk verwendet, wenn also der Rechner nicht mehr booten will, weil irgendetwas auf der Festplatte nicht in Ordnung ist. Wie funktioniert denn das?
Ja, wenn das Betriebssystem, was auf der Platte installiert ist, aus irgendeinem Grund nicht mehr booten will, weil der Master Boot Record zerstört ist, weil sich vielleicht unter Windows ein Virus eingenistet hat, dann kann man von der Knoppix DVD booten und versuchen, vielleicht das Betriebssystem auf der Platte zu reparieren, Dateien austauschen oder am Bootvorgang herumschrauben, wobei ich jetzt nicht genau sagen könnte, wie das unter Windows funktioniert. Und
sehen Sie das? Da käme jetzt nämlich die Frage, weil meine Platte ist kaputt. Und ich habe einen Knoppix zu Hause, soll ich das mal starten und dann mal gucken, ob ich, also das System erkennt die Platte noch, weiß, dass die Platte F heißt und dass es eine externe Festplatte ist. So, da sind 200 GB drauf, die beste Musik, die ich jemals aufgenommen habe, die scheint jetzt irgendwo den Bach runterzugehen, es sei denn, also ich habe schon so eine Rettungsdisk von OnTrack schon mal laufen lassen und die hat gemeint, sie könnte da nichts machen.
Das ist ein bisschen gefährlich, wenn man direkt versucht, auf dieser halbdefekten Platte was zu reparieren. Deswegen ist meine Empfehlung immer, Knoppix booten und die Platte read-only komplett auslesen und auf eine frische Platte übertragen. Und dann versuchen, diese frische Platte mit der Kopie weiterzuarbeiten und die zu reparieren. Und dafür sind Rescue-Tools dabei.
Aha, habe ich also doch was von dieser Sendung gehabt. Oder vielleicht.
Du hast dir noch gar nicht angehört.
Also DD Rescue zum Beispiel. Ja. DD Rescue ist ein kleines Kommandozeilentool, was es schafft, über defekte Sektoren hinwegzulesen. Ein beliebter Kopierschutz ist es ja auch, irgendwo auf einer DVD oder auf einem Datenträger einen defekten Sektor unterzubringen. Und die meisten Kopierprogramme brechen an der Stelle einfach ab. Nicht DD Rescue. Das überliest diesen Sektor, ergänzt den durch Nullen, sodass die Zieldatei oder das Zielgerät genauso groß wird wie das Originalgerät und liest dann dahinter einfach weiter. Und das kann es sowohl von vorne nach hinten als auch von hinten nach vorne auf der Platte. Und damit schafft man es, eine Platte in der Regel komplett auszulesen, auch wenn die teilweise Defekte hat, auch wenn ein Kopf kaputt ist. Nur wenn die Elektronik nicht mehr mitspielt. Das heißt, wenn die Platte überhaupt nicht mehr erkannt wird, auch die Größe der Platte nicht mehr erkannt wird, dann sieht es schlecht aus.
Ja, das erkennt er alles noch.
Ja. Dann denke ich, dass DD Rescue eine Möglichkeit wäre, die Platte erstmal zu klonen auf eine frische Platte. Und dann kann man versuchen, mit Rescue-Tools auf dieser frischen Platte Dateien zu restaurieren. Mhm. Auch da gibt es Rescue-Tools, zum Beispiel Photorec versucht, Fotodateien zu recovern. MP3s kann das, glaube ich, auch recovern, falls Dateien als gelöscht markiert wurden. Oder einfach den normalen Linux-Dateisystem-Check laufen zu lassen für NTFS oder für FAT32, FAT16, je nachdem, was sie für ein Dateisystem auf der Platte hatten.
Ja gut, jetzt kommt die Urlaubszeit.
Hast du Zeit. Ja, nimm die Platte mit in Urlaub und
vielleicht schraube ich es auch mal auf und guck, was da los ist.
Nimm den Knoppix.
Aber nicht ölen.
Wir hatten ja mal, das muss ich Ihnen auch erzählen, das haben wir jetzt öfter erzählt auf der CeBIT und es gab immer ein riesen Gelächter. Wir hatten in der Anfangszeit natürlich, ich glaube 1986 unsere ersten Sendung gemacht über Viren, schon damals mit dem Professor Brunstein, dem Virenpapst aus Hamburg. Und aufgrund dieser Sendung kam ein Zuschauerbrief, der meinte, er hätte die Lösung gefunden. Man müsse dafür sorgen, dass die Festplatten schneller laufen, damit die Viren durch die Zentrifugalkraft von der Platte geschleudert werden. Und so wollte er, die Viren verhindern, die auf Festplatten sich niederlassen.
Liebe Familie Knopper, da kann man noch einen draufsetzen. Denn es gab dann ein kommerzielles Nachfolgeprodukt und zwar war das eine Software, welche die Daten auf den Festplatten gleichmäßig verteilt hat. Mit dem Hintergrund, dass da keine Unwucht ist und die Lager länger halten. Das wurde verkauft. Das
war.
Ja. Wir haben nicht den 1. April, es ist die Wahrheit, was ich sage.
Ja, ich benutze das immer noch, das Programm, das ist super.
Ach, ich habe mich schon immer gewundert, wer der Blödmann war, der das gekauft hat.
Oder in Dokumenten kleinere Zeichensätze verwenden, damit die nicht so schwer wiegen. Davon habe ich gehört, ja.
Ja. Aber wahrscheinlich habe ich dadurch meine Platte kaputt gemacht, weil die keine Unwucht mehr hat. Ja, wie sehen Sie denn eigentlich die Entwicklung zwischen Microsoft und zwischen Linux? Es war ja mal so, dass man viel, viel Hoffnung hatte, dass Linux sich ganz, ganz breit machen würde. Das war dann wieder so ein bisschen weniger geworden. Und ich glaube, jetzt ist es ja wieder so eine Zeit, dass es mal wieder ein bisschen höher kommen könnte.
Bevor die Leute neue Rechner kaufen, damit Vista darauf laufen kann, könnte es natürlich sein, dass sie sagen, ich gehe mal zurück wieder auf eine andere Geschichte, auf ein anderes Betriebssystem. Denn die Ausnutzung der Ressourcen des Rechners ist ja bei Linux um Klassen besser, muss man doch mal ganz klar sagen.
Ich habe das ja gesehen bei dem Klaus Knopper auf der
CeBIT. Ja, erzähl mal.
Genau, und dann, da flog alles durch die Gegend, da wurde alles transparent, wo Windows jetzt so stolz drauf ist, dass es ein bisschen Transparenz kann. Wurde transparent und da wurde 3D-Sachen durcheinander gewürfelt, ja, das ist auch Geschwindigkeit. Und ich habe ihn dann so ganz heimlich gefragt, ob das dann jetzt der neueste Intel-Prozessor da drin wäre. Und ich glaube, er sagte mir was von einem P3. 800, aber doch immerhin schon Megahertz.
Kein und das, Handbetrieb.
Und das, ich habe jetzt einen Duo-Core mit 2x2 Giga. Ich glaube, das würde bei mir nicht so laufen.
Das würde deutlich schneller laufen unter Linux. Unter Linux.
Da würde ich gar nichts mehr sehen, so schnell wäre das. Ja, also schon unglaublich, was man da, wenn man etwas richtig macht auf dieser Welt, wenn man nicht die eigene Bremse dazu einbaut, was man da so alles erreichen kann.
Ja gut, wir sind eigentlich auf dieses Thema gekommen, wie es mit der Verbreitung von Linux aussieht. Das war ja vielleicht doch etwas provokativ, was ich gesagt habe, aber es ist doch richtig, dass viele, die auf Vista umsteigen wollen, das nicht können, weil sie einen leistungsfähigeren Rechner brauchen, mehr Arbeitsspeicher brauchen und ähnliche Sachen. Und möglicherweise ist das ja nun ein Schritt dazu, dass man diese bisherigen Rechner entweder mit dem bisherigen Windows weiterverwendet oder dass man auf ein anderes Betriebssystem umsteigt. Ja.
Und da ist es bei vielen eben die Gewohnheit. Es ist nicht das Ziel von Linux und Open Source, jetzt die Weltherrschaft zu erreichen und nur noch Linux oder Open Source zu verbreiten. Das ist auch gar nicht notwendig. Das Open Source Prinzip funktioniert ja wie ein Baukasten. Jeder kann sich das rausnehmen, was er für sich am sinnvollsten findet. Es gibt fertige Distributionen, die kann man installieren und benutzen. Es gibt vorinstallierte Rechner, die muss man allerdings noch etwas suchen, weil die eben nicht mehr von jedem Hardwarehersteller angeboten werden.
Dell macht und, das jetzt.
Ja, und wir haben
Dell macht das inzwischen schon, ja. Ja, ja, die bringen jetzt Club-Computer mit Linux vorinstalliert. Und wir haben auch in der letzten Sendung einen Hersteller gehabt, der installiert auch auf PDAs und auf Club-Computern Linux und verkauft
die. Club-Computer, immer mit seinem Club-Computer.
Ja, die haben eine Klappe, die klappe ich auf und klappe die zu.
Und wenn er mir da was schreibt von einem Handy, schreibt er das immer mit E, Handy. Doch, warum eigentlich?
Ich schreibe das Deutsch.
Ach so.
Du schreibst immer Handü. So. Und Handü verstehe ich nicht.
Liegt es daran, dass ich nun nicht unbedingt beim Mediamarkt den Linux-Rechner kaufen kann?
Ja, einmal daran. Ich denke auch, dass viele Computeranfänger gar nicht so interessiert dran sind, ob das jetzt Linux ist oder Windows oder Mac oder sonst was. Die möchten den Rechner einschalten und er soll einfach funktionieren und das tun, was sie wollen. Für die, die Windows gewohnt sind, ist es immer schwierig, sich umzustellen, weil die haben jetzt lange und mühsam eine bestimmte Arbeitsweise erlernen müssen. Eine Arbeitsweise, mit der ich, wenn ich mit Windows kämpfen muss, immer noch schwer zu tun habe und mich schwer tue. Aber wer mit Linux angefangen hat, der wird sicher Windows als kompliziert empfinden und wer mit Windows angefangen hat, wird sich erstmal einarbeiten müssen, dass unter Linux zum Beispiel die Festplatten anders heißen, dass dort die Shortcuts ein bisschen anders sind, dass einige Sachen vielleicht einfacher funktionieren als unter Windows, aber man muss es erstmal lernen und sich angucken. Und für viele ist halt dieser Schritt, sich mal was Neues anzusehen, eine gewisse Hemmschwelle.
Ja, viele bemängeln aber auch, dass es keine Hilfe gibt, dass man dann im Internet erstmal sich Hilfe suchen muss. Und das ist für viele Leute sehr schwierig. Die erwarten einfach, dass da ein Betriebssystem ist, das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann kauft man sich eine Zeitung oder ruft beim Hersteller an in der Hotline und lässt sich helfen.
Genau, und das ist ja auch ein Dienstleistungsprinzip, eine Schulung zu besuchen, einen Kurs zu besuchen, wo einem erklärt wird, so funktioniert OpenOffice oder so benutze ich Debian. Das wäre also etwas, wofür man auch Geld ausgeben kann, aber wer kein Geld ausgeben will, der findet genauso gut im Internet sehr viele Hilfen, wenn man weiß, wo man suchen muss oder wenn er Geld ausgibt, kann er sich ein Buch kaufen, das zu dem Betriebssystem und zu der Anwendung passt, die er verwendet. Also das ist ganz genau so, wie ich es unter Windows habe und viele Hersteller von Linux-Systemen bieten auch Telefonsupport an.
Wie
also ich sehe da im Moment keinen Unterschied. Unterschied mehr.
Wie sieht es denn bei Ihrer Frau aus? Haben Sie auch irgendwelche Hilfen, irgendwelche, was weiß ich, Dateien oder sonstige Sachen, die Ihnen helfen, mit Linux umzugehen? Oder kommt das intuitiv? Oder fragen Sie jedes Mal Ihren Mann?
Eigentlich frage ich meinen Mann immer.
Ja. Na, das stimmt aber auch nicht. Also wenn du zum Beispiel auf einer unbekannten Webseite bist, dann weißt du inzwischen, wie man diese Webseite anguckt die einzelnen Felder.
Das ist eigentlich alles Übung. Also das
kommt nach. Wo bekommen Sie die Informationen dafür her?
Sie meinte, dass sie den Klaus Knopper fragt, ob sie was bei eBay kaufen darf.
Nein,
das frage ich
das fragt sie gar nicht.
Das ist ein frecher Kerl.
Das Einzige, was ich mal machen muss, ist schauen, welche Farbe die Schuhe haben, die sie kaufen möchte.
Also wenn es nicht in der Beschreibung drin steht.
Ja. Haben Sie noch keinen Scanner dafür? Gibt's doch, ne? Es gibt doch einen Farbscanner. Der sagt rot oder blau, wenn man da drüber fährt.
Ja, Farberkennungsgerät.
Farberkennungsgerät.
Ja, aber das wird eigentlich mehr so bei Anziehsachen, also
Krawatten und so, ne?
Funktioniert aber in Bayern nicht, da müsst ihr ja blau-weiß also sagen.
Ich trage keine Krawatten, da brauchen wir keins.
Ja. Das heißt also,
dafür haben wir die Kinder, die sortieren dann die Anziehsachen.
Naja, im Grunde genommen, Frau Knopper, haben Sie sich da einfach, ja sagen wir mal, ein bisschen despektierlich hineingefummelt, so wie man das eigentlich macht.
Ja.
Probieren und versuchen und so wie es Spaß macht, wie es dann auch eigentlich am besten im Kopf hängen bleibt.
Ja, so ist das.
Ja, unser Ziel ist es ja, eine Live-CD, eine Knoppix-CD zu entwickeln, die ein blinder Mensch in einen Computer einlegen kann und die dann genau wie bei der herkömmlichen Knoppix das System hochfährt und dann aber sofort in ein Sprachmenü geht, wo man als erstes die Sprache auswählt und dann in das Adriane-Menü hereinkommt, wo man die einzelnen Funktionen auswählen kann.
Mhm. Ist das im Kommen oder?
Das ist im Kommen, das hatten wir eigentlich
fast schon da.
Ja, das hatten wir schon angekündigt für April, aber wir brauchen leider noch ein bisschen.
Aber sehr viel das um die Ohren. Wäre doch sicherlich etwas, wo man mal an die Krankenkassen herantreten könnte, denn die müssen ja an so etwas interessiert sein, so etwas zu vertreiben.
Ja, es müsste in den Hilfsmittelkatalog hinein, sodass man es über die Krankenkasse bestellen und finanzieren kann. Denn zu so einem System gehört meines Erachtens, obwohl es einfach zu bedienen ist, noch eine Schulung dazu. Ja. Jemand, der noch nie was mit einem Computer zu tun hatte, der muss halt einfach erstmal lernen, wo ist die Return-Taste, wo sind die Cursor-Tasten. Wenn er die beiden Sachen schon kennt, kann er es eigentlich schon bedienen.
Ist das auch alles kostenlos?
Die Schulung soll
dieses Knoppix, für Blinde.
Ja.
Die einzige Komponente, wo wir im Moment ein Problem mit haben, ist eine Version der deutschen Sprachausgabe. Da ist die Sprachdatenbank unter einer sehr komischen Lizenz, nämlich kostenlos, aber nicht kommerziell. Mhm. Und damit darf man diese Sprachausgabe eben nicht einsetzen für Systeme, die von der Krankenkasse finanziert werden.
Aber man könnte
wenn Geld im Spiel ist.
Man könnte die einsetzen, wenn der Blinde sich die selbst runterlädt.
Zum Beispiel das. Ist dann auch wieder eine Hemmschwelle. Ne?
Ja, klar.
Man muss auch was tun.
Ja klar, das sind manchmal so komische Lizenzen da unterwegs. Ja.
Also da versuchen wir die Sprachausgabe noch zu befreien und durch eine zu ersetzen, die sowohl akzeptable Qualität hat, als auch komplett frei ist und hinter GPL steht, sodass man sie sowohl kostenlos rausgeben, als auch verkaufen, als auch als Magazinbeilage, was ja auch eine kommerzielle Distribution wäre, verteilen kann.
Ja, haben Sie wieder was gesagt, da muss ich nochmal jetzt nachfragen für unsere Zuhörer. GPL, was bedeutet GPL eigentlich? Ja.
Die GNU General Public License, das ist die Lizenz, unter der die meisten Komponenten von Linux, also der Linux-Kernel und die meisten Anwenderprogramme stehen, die erlaubt dem Anwender gewisse Freiheiten. Wenn der die Software bekommt, dann darf er die Software beliebig kopieren, zu jedem beliebigen Zweck einsetzen. Er darf die Software analysieren, er darf also rausfinden, was die macht und er darf die Software verändern, er darf die also auf seine Wünsche anpassen und er darf die Software, wenn er sie verändert hat, natürlich auch verkaufen und an andere weitergeben. Und all diese Freiheiten habe ich bei proprietärer Software nicht und die GPL erlaubt mir das alles. Und deswegen ist die GPL auch eine sehr schöne Lizenz für Entwickler, um Dinge weiterentwickeln zu können, die andere angefangen haben.
Aber er ist, glaube ich, verpflichtet, wenn er die Software verändert hat und weitergibt, dass er sie wieder unter die GNU stellt.
Das ist richtig. Also bei der GNU General Public License ist es so, dass das Ergebnis, was weitergegeben wird, auch wieder unter der GPL steht. Das ist nicht bei allen Open-Source-Lizenzen zu. Zum Beispiel BSD-Lizenz sagt einfach nur, beim Originalquelltext muss diese Lizenz beiliegen, die Autoren müssen genannt werden. Aber es dürfen Derivate, also Bearbeitungen gemacht werden, die unter einer anderen Lizenz stehen. Und so kam es, dass sehr viel von dem TCP-IP-Stack, also der Basis des Internet, in Windows eingeflossen ist. Es ist also tatsächlich in Windows jede Menge BSD-Komponenten drin, die dafür sorgen, dass das Netzwerk dort sich stabilisiert hat. Das war unter einer BSD-Lizenz, ist dann in Windows integriert worden. Das war so bei Windows 3.11 der Fall.
Ja, ich habe immer wieder gehört und höre es auch laufend weiter, dass man unter Linux auf viele Programme verzichten muss, die man unter Windows kennt und hat. Und wenn ich dann nachfrage, dann ist das so Tonbearbeitung und Aufzeichnung, Bildbearbeitung und ähnliche Sachen. Ich bin nicht der Meinung, dass mir da etwas fehlt. Sicherlich muss man suchen, bis man das für sich selbst geeignete findet. Aber wie ist denn Ihre Meinung? Gibt es da irgendwelche Lücken, wo man wirklich verzichten müsste?
Auf etwas verzichten muss man eigentlich nicht. Schlimmstenfalls, wenn man genau ein bestimmtes Programm, was bestimmte Codecs kann, die patentgeschützt sind, die nicht frei herausgegeben werden dürfen, kann man die Windows-Software auch unter Linux laufen lassen. Aber ich bin bisher völlig ohne proprietäre Software ausgekommen. Ich kann also meine hausgemachten Videofilme, wenn wir irgendwo unterwegs sind, einen Film gemacht haben, auf Video-CD mit Menü, mit Ton unterlegt, mit Grafikeffekten drin, herstellen. Mit Kino zum Beispiel geht das. Das ist so ein Videoschnittsoftware für Linux. Für Tonbearbeitung gibt es Audacity, womit man auch Effekte in Audiodateien hineinschneiden kann.
Läuft
sehr
gut bei mir.
Und für Bildbearbeitung gibt es GIMP. Ja, also alles wunderbare Produkte, die alle unter einer freien Lizenz sind. Es gibt aber auch durchaus solche, die unter proprietären Lizenzen für Linux gemacht werden. Das sind dann eben Anbieter, die für den professionellen Bereich ihre Software anbieten und die nicht wollen, dass es unter der GPL herausgegeben wird. Die müssen dann ihre Software komplett selber schreiben, dürfen also keine GPL-Komponenten verwenden, aber dafür dürfen die dann halt eine proprietäre Lizenz wählen, wo man eben für das Produkt auch viel Geld ausgeben muss. Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin bisher ohne solche Software ausgekommen, aber die gibt es auch unter Linux.
Sie haben GIMP angesprochen. GIMP ist ein Grafikprogramm, welches meiner Meinung nach Photoshop eigentlich in keiner Weise nachsteht. Und GIMP ist ja von diesem Larry Ewings geschrieben worden, der mit GIMP diesen Pinguin Tux entwickelt hat, den es ja nun überall zu sehen gibt und der auch als Figur, auch bei mir, herumsitzt. Das ist zum Beispiel ein solches Paket, GIMP, ein riesen Programmpaket mit unheimlich vielen Modulen, die man nachladen kann, dass man in Ebenen arbeiten kann mit Transparenz. Und wenn man sich eingearbeitet hat, geht es unglaublich fix und man kann auch Batch-Dateien schreiben und große Mengen von Bildern automatisch bearbeiten lassen. Also ein sehr, sehr schönes Programm. Das nur als meine Erfahrung dazu.
Willst du mich neidisch machen, oder?
Die Kinder verwenden das übrigens auch. Allerdings muss ich das für sie dann etwas vorbereiten, dass sie gleich mit dem richtigen Pinsel arbeiten und mit einem Grafiktablett. Es geht da auch sehr schön in GIMP. Aber was die öfter verwenden, ist so einfaches Malprogramm wie TuxPaint. Das macht dann auch Geräusche, wenn man verschiedene Pinsel auswählt und mit Stempeln arbeitet. Und die drucken auch heftig. Die machen mir immer meinen Toner alle. Also die sind auch sehr kreativ.
Was sie nicht hören konnten, unsere Produktionsleiterin Anja Arp hat vorhin mal kurz hier reingesprochen, das haben wir zwei, Wolfgang Back und ich, dann im Kopfhörer. Und sie sagte irgendetwas, was war das für ein Programm?
Cool Edit.
Cool Edit.
Heißt heute nicht mehr so, heißt heute irgendwie was mit Audio.
Audio Audition.
Das ist auch von Adobe.
Sowas gäbe es wohl nicht für Linux. Das ist also das Programm, mit dem wir hier unsere Sendungen zum Beispiel aufzeichnen.
Da muss ich zugeben, das Programm kenne ich nicht. Ich nehme an, man kann das auch unter Linux zum Laufen bekommen. Aber für mich wäre so in dem Äquivalent mehrfach Spuren aufnehmen, Effekte abmischen und so weiter. Das wäre dann für mich Audacity. Oder etwas älteres Programm wäre SND, was das Gleiche kann. Nur ist es nicht ganz so komfortabel wie Audacity. Also Audacity würde ich sagen,
so
ist
im Blenden, Moment so Blenden eins machen
mein,
und
ja, das geht meiner Lieblingsprogramme für Audiobearbeitung.
Ja, und man muss natürlich sagen, es wird ja viel Geld für diese Programme bezahlt. Und wenn ich so GIMP oder Audacity oder OpenOffice als Office-Ersatz, nicht Ersatz, als wirklich mindestens gleichwertiges Office nehmen kann, dann muss ich sagen, da zahle ich ja keinen Pfennig dafür. keinen roten Heller. Das ist entweder dabei oder ich lade es mir runter und die Updates gibt es kostenlos. Also es ist eine andere Welt. Man hat überhaupt nicht den Gedanken im Kopf, ne, da kommt wieder eine neue Version und jetzt musst du wieder eine neue anschaffen. Und vor allen Dingen
muss man auch nicht, wenn man mit der alten zufrieden ist. Aber ich denke, das ist gar nicht so weit weg von dem, was wir täglich erleben. Sie gehen auch nicht zum Bäcker und bezahlen dort eine Lizenz für Mehl, Butter und so weiter, sondern sie bezahlen dem die Dienstleistung, dass der ihnen frische Brötchen backt. Ja, das heißt, das Produkt ist quasi kostenlos, die Dienstleistung, dass der das macht, kostet Geld. Und genauso ist es bei Open Source. Die vielen Produkte, die gibt's umsonst, aber die Dienstleistung, die zu erklären, die zu verändern, zu konfigurieren, sich mal daneben zu setzen und jemanden Einführungen GIMP zu geben, das kann selbstverständlich bezahlt werden und damit verdienen auch viele Geld.
Ja, was ist denn beim Bäcker mit dem Mehl? Der braucht er doch auch.
Das muss sicher, er doch, aber das ist muss das er doch meistens bezahlen. Sind Personalkosten.
Ja, gut,
das ist klar. Ich habe auch Materialkosten, wenn ich was auf DVD brenne, aber das ist auch gegenüber also, dem, was an Arbeit drin steckt, weniger.
Bei mir, als ich so Kind war, da wurde ich immer losgeschickt zum Bäcker, das ist also schon ein paar hundert Jahre her, glaube ich, wurde ich losgeschickt zum Bäcker und da hatte ich so ein Heftchen dabei und da wurde ein Zettel rausgerissen und für ein Brot ein Zettel und gab fünf Brötchen für einen Zettel und das war der sogenannte Macherlohn. Das heißt, das Mehl hat mein Großvater hingefahren zum Bäcker und der hat dann die Brötchen und das Brot gemacht und da brauchten wir nur die Dienstleistung zu bezahlen.
Also klassisches Open-Source-Prinzip.
Genau, und genauso war es mit dem Apfelsaft.
Der Linux-Bäcker war das.
Ja, genauso war es mit dem Apfelsaft. Wir haben in die Mosterei die Äpfel hingebracht und haben dann auch so ein Heftchen gehabt und haben die Dienstleistung des Machens bezahlt. Also, das war der frühe Linux. Einsatz.
Ja. Was ist denn, was kann man den Leuten sagen, die frustriert sind, weil sie Linux eingesetzt haben, gestartet haben, vielleicht sogar installiert haben und sie kommen nicht damit zurecht? Natürlich kann man sich vorstellen, dass der Frust dann erstmal groß ist und man muss natürlich, viel lernen.
Aber das, aber,
und Geduld aufweisen.
Ja, aber woran ich zum Beispiel denke, ist, wir haben ja jetzt gerade für Accessibility unter Linux einen eingetragenen Verein gegründet, den Linuxess e.V., der auch dann auch Tipps gibt und für die Standardanwendungen unter Linux, OpenOffice, GIMP und so weiter, wenn man damit nicht zurechtkommt, helfen sich ja auch die User Groups weiter, die es ja in jedem Dorf, in jeder Stadt gibt, an die man sich wenden kann.
Und im
Einfach
Internet.
Auf Google mal suchen nach Linux und dem eigenen Ort und Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man dort jemand findet, der in einer User Group ist, der einem einfach weiterhelfen kann. Dann helfen die User sich gegenseitig weiter. Das wäre dann sozusagen ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, ohne dass man irgendwie Geld bezahlen muss oder einen Kurz besuchen muss, hilft man sich gegenseitig, das Betriebssystem besser kennenzulernen und damit effizienter zu arbeiten. Gibt es übrigens auch für Windows.
Nun ist ja Microsoft gar nicht mehr so ganz stark Linux phobiert. Es gab mal eine Zeit, da habe ich gesehen, da war ich bei Microsoft in München, da hatten einige der Angestellten hatten ein T-Shirt an, war vorne der Tux drauf und unten drunter stand stoppt Tierversuche.
Ja.
Die durften das aber dann später, durften sie es nicht mehr anziehen, wenn sie im Dienst waren. Und was wollte ich eigentlich sagen damit?
Das weiß ich nicht.
Das auch Microsoft so langsam in Richtung
Open Source. Wir haben hier eine Sendung gemacht, da wurde uns versprochen, und zwar von jemandem, von dem Geschäftsführer von Novell Deutschland, dass Microsoft engagiert sich ja auch in Novell, hat sie ja gekauft, und engagiert sich im Linux und dass es noch dieses Jahr eine Version geben soll, wo ich zwei Betriebssysteme auf dem Computer betreiben kann und kann sogar
parallel
von einem zum anderen umswitchen.
Ja, mit Hilfe von Virtualisierung, aber das haben wir ja unter Linux schon die ganze Zeit.
Nee, haben Sie das schon mal von Microsoft
auch. Das ist relativ neu, aber das habe ich schon gehört. Das war schon im November mal auf dem Newsticker drauf.
Ja, genau, aber da passiert scheinbar nichts.
Och, ich denke schon. Bei Firmen ist es immer so, die gucken, was der Kunde braucht und dann denken die einfach in der Richtung, wo kann ich meinen Gewinn bzw. das, was ich verdiene für meine Arbeit, am besten maximieren. Und das ist natürlich dann, wenn der Kunde Linux will und wenn jemand sagt, das mache ich aber nicht, dann geht einem ein potenzieller Kunde verloren. Also wird auch diese Marktschiene in Zukunft bedient werden. Und wie es aussieht, stellt auch Microsoft in Zukunft Teile seines Betriebssystems Systems oder seine Anwendung unter einer Open-Source-Lizenz, wobei das nicht immer so klar ist, ob die tatsächlich Open-Source ist oder ob man nur reingucken darf, aber nichts damit machen darf, muss man also so ein bisschen aufpassen. Ich denke, Microsoft hat das auch als Geschäftsfeld erkannt, geht mehr in Richtung Dienstleistung und betätigt sich auch auf anderen Geschäftsfeldern, ist ja auch eigentlich klar. Denn wenn es eine ernstzunehmende Konkurrenz gibt, die nicht zu stoppen ist, muss man halt sehen, dass man andere Marktfelder erschließt, um dort seinen Gewinn aufrechtzuerhalten.
Frau Knopper, was würden Sie tun, wenn Ihr Mann eines Tages käme und sagen würde, du darfst nicht mehr mit Linux arbeiten, du musst ab sofort umsteigen auf Windows? Was würde das für bedeuten?
Ich glaube, das wird er nie tun.
Würdest du dich scheiden lassen?
Ja.
So drastisch muss man nicht sagen. Aber können Sie sich das vorstellen, umzusteigen?
Nein, also jetzt nicht mehr. Also die Erfahrung von früher, nein, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Also es ist für mich, für mich war es wichtig, dass ich den Rechner anschalte und ich mache ihn eigentlich nie aus. Also bei uns läuft der Rechner den ganzen Tag. Also es war wichtig, dass halt, wenn der Rechner also an ist, dass ich mich dran setzen kann und sofort loslegen kann und nicht erstmal gucken muss, also was und wie und so und die Welt nicht verstanden habe. Ich kann das heute ohne weiteres.
Da geht es Ihnen genauso wie den Leuten, die mit Microsoft Windows arbeiten und dann umsteigen sollen, in Anführungszeichen, auf Linux. Die haben das gleiche Problem.
Ja, da muss ja auch
durchaus.
Auf den ersten Anhieb muss er eigentlich den ganzen Computer neu verstanden haben. Das ist vielleicht das Problem.
Nee, nur die Benutzeroberfläche.
Die Benutzeroberfläche, ja gut, ich habe es ja auch ein paar Mal probiert und das ging ja eigentlich auch ganz gut damit, aber bin immer wieder zurückgefallen, weil ich hatte so ein paar Spezialitäten, wenn ich für einen PDA programmiere, das kann ich eben nicht habe ich kein Tool dafür in Linux. Sondern das ist alles nur auf Microsoft begrenzt.
Ja, dann hast du doch jetzt keine Schranken mehr. Du hast ja keinen PDA mehr. Also
ja,
kannst
genau.
Du jetzt umsteigen.
Nein, ist doch es gibt Cloud natürlich vor. Auch unter Linux Entwicklungsumgebungen für PDAs und Software. Es gibt ja auch PDAs, die komplett unter Linux laufen, auf denen man sich per SSH einloggen und direkt auf dem PDA Software übersetzen kann. Also das gibt es ja schon alles. Es ist halt nur die Frage, ich sage immer, man soll nicht so strikt sein.
Soll ich denn wieder eine neue Programmiersprache lernen? Das andere kann ich so gut.
Ja, dann weiter benutzen. Ja, sage ich ja überhaupt nichts dagegen. Es ist nicht so, dass jetzt die Linuxer wollen, dass alle nur noch Linux benutzen. Ehrlich gesagt, wenn alle nur noch Linux benutzen würden, wäre ich wahrscheinlich arbeitslos, weil es gäbe keine Probleme mehr, es gäbe keine Abstürze mehr und so weiter. Und warum würde man mich dann noch engagieren? Das war jetzt so ein bisschen gehässig gesagt.
Ja, wir essen ja auch nicht alle jeden Tag Suppe, oder?
Genau. Wo bekommt denn jemand, der einsteigen will, jetzt seine Software am einfachsten? Ja, natürlich kann er irgendwo etwas kaufen, eine Distribution mit vielen Drum und Dran und Handbüchern und so weiter. Aber einmal haben wir die Möglichkeit, bei Ihnen etwas downzuloaden. Da ist Debian dahinter. Sie haben das ja, sagen wir mal, nur zu einem Blumenstrauß zusammengebündelt mit vielen Tools. Und wie kann der Benutzer denn am schnellsten und einfachsten an eine lauffähige Linux-Version kommen?
Das hängt von seinem Interesse ab. Wenn er technisch interessiert ist und möchte gerne den Rechner verstehen, gibt es Distributionen, die sozusagen auf Lernbasis ein Linux-System Stück für Stück zusammenbauen. Linux from Scratch oder Gentoo zum Beispiel. Das ist sehr interessant, wie gesagt, für technisch Interessierte. Wer einfach nur mit dem Computer arbeiten will, sollte in ein kleines Computergeschäft gehen und einfach mal fragen, was kostet es, wenn ich einen fertig installierten Linux-Rechner bekomme? Distribution ist mir egal, aber der muss das und das und das können. Internetzugang, Spiele, Schreibprogramm und ich möchte einfach auf Drucken klicken und das Papier kommt aus dem Drucker. Ja, dann wäre das das Dienstleistungskonzept. Man zahlt weniger für die Software, aber man bezahlt jemand, der die Software installiert und konfiguriert. Und es gibt natürlich auch alles zwischendrin. Und wie gesagt, ich würde empfehlen, wer in Linux einsteigen will und sich auch ein bisschen für das Betriebssystem interessiert, sollte Kontakt aufnehmen zu einer Linux-User-Group in der Nähe und dort einfach mal sich mit den Leuten treffen und schauen, was die so machen und sich von denen beraten lassen.
Das haben Sie gut gemacht, denn wir warten auf ein Schlusswort.
Das war ein wunderbares Schlusswort.
Ja, das brauchen wir gar nicht selbst zu machen. Vielen Dank. Jetzt kommt bald der Urlaub. Wo geht's hin? Mit oder ohne Linux?
Urlaub, ja doch, wir fahren nach Wien.
Nach Wien, mit Linux.
Mit Linux.
Ja, genau, mit Linux.
Ja, das prima. Ist ein kleiner Arbeitsurlaub. Wir halten da auch einen Vortrag über das Adriane-System.
Na prima.
Auf den Linux-Wochen in Wien mache ich mal ein bisschen Werbung für Ende Mai bis Anfang Juni.
So, das war's für heute. Schönes Pfingstfest wünschen wir Ihnen.
Herzlichen
noch
Dank für die Information.
Nach Schmalenberg.
Ne? Und das Gespräch.
Ja, nach Schmalenberg und vor allen Dingen auch an die Zuhörer und die kleinen Zuschauer. Büb, Daumen immer hoch, ruckzuck, zickzack. Hoi, hoi, hoi.
Linux.
Zuck. Zuck.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.